Wunderbar gespielt, Cellokonzert A-Dur, der dritte Satz von Karl Philipp Emanuel Bach, Jan Vogler, Cello und das Münchner Kammerorchester unter Reinhard Göbel. Gleich am Morgen vorgelesen, vorher noch Romanze für Horn und Klavier von Alexander Scriabin.
Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Die berühmte Fabel Farm der Tiere von George Orwell haben wir in dieser Woche vor Ostern für Sie in der Übersetzung von N.O. Scarpi gelesen von Hans Klarin. Eine NDR-Aufnahme aus 1976. Also ganz was Feines. Nicht nur was die Aufnahme angeht, sondern natürlich auch inhaltlich. Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere. Das ist ja ein Satz, der oft zitiert worden ist aus Farm der Tiere. Ja, beinahe sowas wie die Quintessenz. Satirisch ist diese Fabel, aber natürlich auch politisch. 1945 hat sie George Orwell zu einer Art Heiligem des Kalten Krieges gemacht, zusammen mit seinem dystopischen Roman. 1984 ist er weltberühmt geworden. Orwell selbst stand politisch links, hat aber den stalinistischen Kommunismus radikal abgelehnt. Und da gehört dann also nicht viel Fantasie dazu, das vermeintliche Märchen Farm der Tiere als kaum verhüllte Beschreibung eines totalitären Staates zu lesen. Die Tiere auf der Farm haben den Besitzer und seine Knechte verjagt. Und aus der Herrenfarm ist also die Farm der Tiere geworden. Nun spielen die Schweine mit Namen Schneeball und Napoleon die führenden Rollen, sowie Quiekschnauz, der ein absolut glänzender Redner ist. Nach dem Absingen der neuen Hymne Tiere von England ist man nun zu Bett gegangen und hat die erste Nacht verbracht.
Die Tiere fraßen ihr Frühstück und dann wurden sie von Schneeball und Napoleon wieder zusammengerufen. »Kameraden«, sagte Schneeball, »es ist 6:30 und wir haben einen langen Tag vor uns. Heute muss die Heuernte beginnen. Doch es gibt noch eine andere Sache, die wir vorher erledigen müssen.« Die Schweine enthüllten jetzt, dass sie während der vergangenen 3 Monate lesen und schreiben gelernt hatten, aus einer alten Fibel, die einst Eigentum der Kinder von Mr. Jones und dann auf dem Misthaufen geworfen worden war. Napoleon ließ Töpfe mit schwarzer und weißer Farbe bringen und ging zu dem Tor voran, das auf die Hauptstraße führte. Dann nahm Schneeball, denn Schneeball konnte am besten schreiben, eine Bürste zwischen die Hufe, strich das Wort Herrenfarm auf dem obersten Brett des Tores aus und malte an dessen Stelle Farm der Tiere. Von nun an sollte dies der Name der Farm sein. Dann gingen sie zu den Gebäuden zurück. Schneeball und Napoleon befahlen, eine Leiter zu holen, die an die Stirnwand der Scheune gestellt wurde. Sie erklärten, dass sie es durch ihr Studium erreicht hätten, die Grundsätze des Animalismus in 7 Geboten niederzulegen. Und diese 7 Gebote sollten nunmehr an diese Wand geschrieben werden. Sie würden ein unabänderliches Gesetz bilden, nach dem alle Tiere auf der Tierfarm von nun an zu leben hätten. Mit einiger Mühe, denn es ist für ein Schwein nicht leicht, auf einer Leiter das Gleichgewicht zu halten, stieg Schneeball hinauf und machte sich ans Werk, während Quiekschnauz einige Sprossen tiefer ihm den Farbtopf hielt. Die Gebote wurden mit weißen Buchstaben an die geteerte Wand geschrieben, mit Buchstaben, die so groß waren, dass man sie auf 30 Meter Entfernung lesen konnte. Sie lauteten: Erstens, wer auf 2 Beinen geht, ist ein Feind. Zweitens, wer auf 4 Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Drittens, kein Tier soll Kleider tragen. Viertens, kein Tier soll in einem Bett schlafen. Fünftens, kein Tier soll Alkohol trinken. Sechstens, kein Tier soll ein anderes Tier töten. Siebtens, alle Tiere sind gleich. Zum Nutzen der Allgemeinheit las Schneeball es laut vor. Alle Tiere nickten dazu und die Klügeren begannen schon, die Gebote auswendig zu lernen. »So, Kameraden«, rief Schneeball und warf den Malerpinsel beiseite, »auf zur Wiese. Es soll eine Ehrensache für uns sein, dass wir die Ernte schneller einbringen, als Jones und seine Leute es tun konnten.« Doch in diesem Augenblick fingen die 3 Kühe, die sich schon seit einer Weile unbehaglich zu fühlen schienen, laut zu muhen an. Sie waren seit 24 Stunden nicht mehr gemolken worden und ihre Euter platzten fast. Nach kurzem Besinnen ließen die Schweine Eimer holen und melkten die Kühe mit recht gutem Erfolg, da ihre Vorderbeine sich als geeignet für diese Arbeit erwiesen. Bald hatten sich 5 Eimer mit schäumender, sahniger Milch gefüllt, die von vielen der Tiere mit erheblichem Interesse betrachtet wurde. »Was soll mit dieser Milch geschehen?«, fragte eines. »Jones mischte manchmal etwas davon in unser Futter«, sagte eine der Hennen. »Ach, kümmert euch nicht um die Milch, Kameraden«, rief da Napoleon, der sich vor den Eimern aufgepflanzt hatte. »Das wird schon erledigt. Die Ernte ist jetzt wichtiger. Kamerad Schneeball wird euch führen. Ich komme in wenigen Minuten nach. Vorwärts, Kameraden! Das Heu wartet!« So zogen die Tiere in Scharen zur Wiese, um mit der Ernte zu beginnen. Und als sie abends zurückkamen, bemerkte man, dass die Milch verschwunden war. Wie sie schufteten und schwitzten, um das Heu einzubringen. Aber ihre Mühen wurden belohnt, denn die Ernte war weit erfolgreicher, als sie erhofft hatten. Manchmal war die Arbeit hart, die Geräte waren für menschliche Wesen geschaffen und nicht für Tiere, und es war ein großer Nachteil, dass kein Tier ein Werkzeug benutzen konnte, dessen Bedienung erforderte, dass man auf zwei Beinen stand. Doch die Schweine waren so klug, dass sie aus jeder Schwierigkeit einen Ausweg fanden. Was die Pferde betraf, so kannten sie jeden Zoll der Wiese und verstanden vom Geschäft des Mähens und Harkens weit mehr als Jones und seine Knechte. Die Schweine arbeiteten nicht selber, aber sie leiteten und überwachten die anderen. Bei ihren überlegenen Kenntnissen war es nur natürlich, dass ihnen die Führung zufiel. Den ganzen Sommer hindurch ging die Arbeit auf der Farm wie nach der Uhr. Die Tiere waren so glücklich, wie sie das niemals für möglich gehalten hätten. Jedes Maul voll Futter war eine wahre Lust, denn nun war es wirklich ihr eigenes Futter, von ihnen selbst und für sie selbst produziert, nicht aber spärlich zugemessen von einem mürrischen Herrn. Jetzt, da die wertlosen menschlichen Parasiten fort waren, gab es für jeden mehr zu fressen. Und trotz allem Mangel an Erfahrung gab es auch mehr Muße. Sonntags wurde nicht gearbeitet. Frühstück gab es eine Stunde später als sonst, und nach dem Frühstück fand eine Zeremonie statt, die unfehlbar jede Woche abgehalten wurde. Zuerst wurde die Flagge gehisst. Schneeball hatte in der Geschirrkammer ein altes grünes Tischtuch von Mrs. Jones gefunden und malte mit weißer Farbe einen Huf und ein Horn darauf. Und diese Flagge wurde jeden Sonntag an dem Mast im Garten des Farmhauses aufgezogen. Die Flagge war grün, so erklärte es Schneeball, um an die grünen Felder Englands zu mahnen, während Huf und Horn die künftige Republik der Tiere bedeutete, die eines Tages erstehen sollte, wenn das Menschengeschlecht endgültig beseitigt wäre. Nach dem Hissen der Flagge strömten alle Tiere in die große Scheune zur Versammlung, die das Treffen genannt wurde. Und hier wurde die Arbeit für die kommende Woche geplant, Anträge wurden eingebracht und diskutiert. Es waren immer die Schweine, die die Anträge einbrachten. Die anderen Tiere verstanden, wie man abzustimmen hatte, kamen aber niemals selber auf irgendeinen Antrag. Während der Debatten waren Schneeball und Napoleon bei weitem die aktivsten. Doch es fiel auf, dass die beiden niemals einer Meinung waren. Was auch der eine vorschlagen mochte, es war sicher, dass der andere ihm widersprach. Selbst als beschlossen wurde, ein Beschluss, gegen den keiner einen Einwand erheben konnte, die kleine Koppel hinter dem Obstgarten als Ruhestätte für pensionierte Tiere einzurichten, gab es eine stürmische Debatte über das Rentenalter jeder Tiergruppe. Das Treffen schloss regelmäßig mit dem Absingen von Tiere von England und der Nachmittag war frei zur Erholung. Die Schweine hatten die Geschirrkammer zu ihrem Hauptquartier gemacht. Hier lernten sie abends aus Büchern, die sie aus dem Farmhaus geholt hatten, das Handwerk des Schmiedes, des Schreiners und andere notwendige Arbeiten. Schneeball beschäftigte sich auch damit, die anderen Tiere in sogenannten Tierausschüssen zu organisieren. Dabei war er unermüdlich. Er schuf den Eierproduktionsausschuss für das Geflügel, die Liga der sauberen Schwänze für die Kühe, den Umerziehungsausschuss für wilde Kameraden, dessen Ziel es war, Ratten und Kaninchen zu zähmen, die Bewegung für weißere Wolle, für die Schafe und verschiedene andere und richtete überdies noch Klassen ein, in denen Schreiben und Lesen gelehrt wurde. Im Ganzen schlugen diese Pläne fehl. Der Versuch zum Beispiel, die wilden Tiere zu zähmen, scheiterte sofort. Sie benahmen sich genau wie vorher und wenn man sie großmütig behandelte, nutzten sie das für sich aus. Dagegen waren die Klassen zum Lesen und Schreiben ein großer Erfolg. Im Herbst besaß fast jedes Tier auf der Farm eine gewisse Schulbildung. So konnten die Schweine zum Beispiel schon perfekt lesen und schreiben. Die Hunde lernten recht gut lesen, zeigten aber keinerlei Interesse daran, etwas anderes zu lesen als die sieben Gebote. Muriel, die Ziege, las noch besser als die Hunde und pflegte manchmal abends den anderen von Zeitungsfetzen vorzulesen, die sie auf dem Misthaufen fand. Benjamin konnte ebenso gut lesen wie die Schweine, aber er zeigte sein Können nicht. Soviel er wisse, erklärte er, sei nichts lesenswert. Clover lernte das ganze Alphabet, konnte aber keine Wörter bilden. Boxer kam nicht über den Buchstaben D hinaus. Molly weigerte sich, mehr zu lernen als die 6 Buchstaben, aus denen sich ihr Name zusammensetzte. Sie bildete sie sehr sauber und sorgsam aus kleinen Ästen, schmückte sie dann mit 1 oder 2 Blumen und umrundete sie voller Bewunderung. Keines der anderen Tiere auf der Farm kam über den Buchstaben A hinaus. Es zeigte sich auch, dass die einfältigeren Tiere, wie Schafe, Hühner und Enten, unfähig waren, die 7 Gebote auswendig zu lernen. Nach vielem Nachdenken erklärte Schneeball, die 7 Gebote ließen sich tatsächlich in einen einzigen Grundsatz zusammenfassen, der lautet: 4 Beiner gut, 2 Beiner schlecht. Das, sagte er, enthalte das wesentliche Prinzip des Animalismus. Wer es völlig begriffen habe, sei vor menschlichen Einflüssen sicher. Die Vögel erhoben zuerst Einwände, denn sie meinten, sie hätten doch auch nur 2 Beine. Aber Schneeball bewies ihnen, dass dem nicht so sei. Ein Vogelflügel, Kameraden, sagte er, ist ein Organ der Fortbewegung, nicht aber der Handhabung. Er sollte darum als Bein angesehen werden. Das unterscheidende Merkmal des Menschen ist die Hand, jenes Instrument, mit dem er alles Böse tut. Die Vögel verstanden Schneeballs lange Rede nicht, aber sie ließen seine Erklärung gelten. Und all die niedrigeren Tiere machten sich daran, den neuen Grundsatz auswendig zu lernen. 4 Beiner gut, 2 Beiner schlecht wurde oberhalb der 7 Gebote und mit noch größeren Buchstaben an die Scheunenwand geschrieben. Als die Schafe diesen Grundsatz endlich auswendig gelernt hatten, wurde er ihnen lieb und wert, und oft, wenn sie auf der Wiese lagen, begannen sie allesamt zu blöken: 4 Beiner gut, 2 Beiner schlecht, 4 Beiner gut, 2 Beiner schlecht, und das blökten sie stundenlang, ohne müde zu werden. Napoleon zeigte kein Interesse an Schneeballs Ausschüssen. Er sagte, die Erziehung der Jugend sei wichtiger als alles, was man für jene tun könne, die bereits erwachsen seien. Es begab sich, dass Jesse und Glockenblume nach der Heuernte geworfen und miteinander 9 kräftigen Welpen das Leben geschenkt hatten. Sobald sie entwöhnt waren, nahm Napoleon sie ihren Müttern weg. Er werde die Verantwortung für ihre Erziehung übernehmen, sagte er. Er brachte sie in einem Bodenraum unter, der nur von der Geschirrkammer über eine Leiter zu erreichen war, und dort hielt er sie derart abgeschieden, dass die übrigen Tiere der Farm sie bald vergessen hatten. Das Geheimnis, wohin die Milch verschwand, klärte sich bald auf. Sie wurde täglich in das Futter der Schweine gemischt. Die Frühäpfel reiften jetzt und das Gras war mit Fallobst bedeckt. Die Tiere hatten es für selbstverständlich gehalten, dass dies gleichmäßig unter ihnen aufgeteilt würde. Eines Tages aber erging der Befehl, alles Fallobst sei zur Verfügung der Schweine in die Geschirrkammer zu bringen. Da murrten wohl die anderen Tiere, aber es war nutzlos. Alle Schweine waren in diesem Punkt einer Meinung, selbst Schneeball und Napoleon. Quiekschnauz wurde entsandt, um den anderen die nötigen Erklärungen abzugeben. »Kameraden«, rief er, »ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass wir Schweine dies aus Selbstsucht oder Eigennutz tun. Viele unter uns mögen Milch und Äpfel gar nicht. Ich selbst mache mir nicht das Geringste daraus. Wenn wir diese Dinge nehmen, so geschieht es einzig und allein, um unsere Gesundheit zu schützen. Milch und Äpfel, das ist wissenschaftlich bewiesen, Kameraden, enthalten Substanzen, die für das Wohlbefinden eines Schweines unerlässlich notwendig sind. Wir Schweine sind Kopfarbeiter. Die ganze Führung und Organisation der Farm hängt von uns ab. Tag und Nacht wachen wir über euer Wohlergehen. Um euretwillen geschieht es, wenn wir diese Milch trinken und diese Äpfel essen. Wisst ihr auch, was geschehen würde, wenn wir Schweine in unserer Aufgabe versagten? Jones käme zurück. Jawohl, Jones würde zurückkommen. Und bestimmt, Kameraden, rief Quiekschnauz fast flehend, hüpfte von links nach rechts und wackelte mit dem Schwanz, bestimmt ist keiner unter euch, der es wünschte, Jones zurückkommen zu sehen. Wenn es nun etwas gab, wovon die Tiere vollkommen überzeugt waren, so war es, dass sie Jones nicht zurückwünschten. Da man ihnen die Sache in diesem Lichte dargestellt hatte, wussten sie weiter nichts zu erwidern. Die Bedeutung, die Schweine gesund zu erhalten, war allzu offenbar. Und so wurde ohne weitere Debatte beschlossen, dass die Milch und das Fallobst und später auch die reifen Äpfel den Schweinen allein vorbehalten bleiben sollten. Bis zum Spätsommer hatten sich die Nachrichten von dem, was auf der Farm der Tiere geschehen war, über das halbe Land verbreitet. Täglich sandten Schneeball und Napoleon Scharen von Tauben mit dem Auftrag aus, sich unter die Tiere der Nachbarfarmen zu mischen, ihnen die Geschichte der Revolution zu erzählen und ihnen die Melodie von Tiere von England beizubringen. Gerüchte von einer Wunderfarm, wo die Menschen verjagt worden seien und die Tiere ihre Geschäfte selber erledigten, waren in unbestimmter und verdrehter Form zu hören, und das ganze Jahr hindurch lief eine Welle von Widerspenstigkeit über das Land. Bullen, die immer fügsam gewesen waren, wurden plötzlich wild. Schafe zertrampelten die Hecken und fraßen den Klee. Kühe stießen die Eimer um. Jagdpferde scheuten vor Zäunen und warfen ihre Reiter hinüber. Vor allem aber die Melodie und sogar die Worte von Tiere von England wurden überall bekannt. Sie hatten sich mit erstaunlicher Schnelligkeit verbreitet. Die Menschen konnten ihre Wut nicht beherrschen, wenn sie das Lied hörten, obgleich sie so taten, als fänden sie es einfach lächerlich. Sie verstünden nicht, sagten sie, wie sogar Tiere es über sich bringen könnten, einen so erbärmlichen Mist zu singen. Jedes Tier, das beim Singen ertappt wurde, erhielt sogleich eine Tacht Prügel. Und dennoch ließ das Lied sich nicht unterdrücken. Die Amseln pfiffen es in den Hecken, die Tauben gurrten es auf den Ulmen, es drang in das Dröhnen der Schmiede und in das Geläute der Kirchenglocken. Und wenn die Menschen es hörten, dann zitterten sie insgeheim, denn es war ihnen, als hörten sie die Voraussage ihres Untergangs. Anfang Oktober, als das Getreide gemäht und teilweise auch schon gedroschen war, kam ein Schwarm Tauben und versetzte den Hof der Farm der Tiere in wildeste Erregung. Jones und alle seine Leute, dazu noch ein Dutzend anderer von Fuchswald und Klemmhof, hätten das fünffach verriegelte Tor aufgebrochen und kämen jetzt den Karrenweg zur Farm herauf. Sie trügen alle Stöcke, bis auf Jones, der mit der Flinte in der Hand voranmarschiere. Offenbar wollten sie die Farm zurückerobern. Das hatte man seit langem erwartet, und alle Vorbereitungen waren getroffen worden. Schneeball, der im Farmhaus ein altes Buch über die Feldzüge Julius Cäsars gefunden und studiert hatte, war mit der Leitung der Verteidigung betraut. Er gab rasch seine Befehle, und nach wenigen Minuten war jedes Tier auf seinem Posten. Als die Menschen sich den Farmgebäuden näherten, gab Schneeball das Zeichen zum ersten Angriff. Alle Tauben, 45 an der Zahl, flatterten über den Köpfen der Männer und ließen ihren Mist auf sie fallen. Und während die Männer damit zu schaffen hatten, stürzten sich die Gänse, die hinter einer Hecke versteckt waren, hervor und hackten tückisch nach ihren Beinen. Doch dies war nur ein leichtes Ablenkungsmanöver, darauf angelegt, ein wenig Unordnung zu schaffen, und die Männer konnten die Gänse mit ihren Stöcken leicht vertreiben. Jetzt trat die zweite Angriffslinie in Aktion. Muriel, Benjamin und alle Schafe stürmten unter Schneeballs Führung vorwärts, stießen von allen Seiten auf die Männer los, während Benjamin mit seinen kleinen Hufen nach ihnen trat. Doch abermals waren die Männer mit ihren Stöcken und den genagelten Schuhen zu stark für sie. Und plötzlich, auf ein Quieken Schneeballs, das das Zeichen zum Rückzug war, wandten sich die Tiere und flohen durch das Tor in den Hof. Die Männer schrien vor Freude. Sie glaubten, ihre Feinde seien auf der Flucht und liefen in Unordnung hinter ihnen her. Genau das aber hatte Schneeball beabsichtigt. Kaum waren die Männer innerhalb des Hofes, brachen die drei Pferde, die drei Kühe und die übrigen Schweine, die im Kuhstall im Hinterhalt gelegen waren, plötzlich hervor und schnitten ihnen den Rückzug ab. Schneeball gab das Zeichen zum Angriff. Er selbst stürzte sich auf Jones. Der sah ihn kommen, hob die Flinte und gab Feuer. Die Schrotkörner rissen blutige Spuren in Schneeballs Rücken und ein Schaf sank tot zusammen. Ohne auch nur einen Augenblick zu zaudern, warf Schneeball sich mit dem ganzen Gewicht seiner 220 Pfund gegen Jones' Beine. Jones purzelte in einen Misthaufen und das Gewehr flog ihm aus der Hand. Doch das erschreckendste Bild bot Boxer, der sich auf die Hinterbeine aufgerichtet hatte und mit seinen mächtigen, eisenbeschlagenen Hufen wie ein Streithengst um sich schlug. Schon sein erster Tritt traf einen Stallknecht vom Fuchswald am Schädel und streckte ihn leblos in den Schlamm. Daraufhin ließen mehrere Männer die Stöcke fallen und versuchten davonzulaufen. Ein panischer Schrecken hatte sie gepackt, und in der nächsten Sekunde waren bereits Tiere hinter ihnen her und jagten sie rund um den Hof. Sie wurden getreten, gestoßen, gebissen, getrampelt. Nicht ein Tier gab es auf der Farm, das nicht auf seine Art Rache an ihnen genommen hätte. Selbst die Katze sprang plötzlich von einem Dach auf die Schulter eines Kuhhirten und bohrte ihre Krallen in seinen Hals, so dass er gellend aufschrie. Als das Tor zufällig einen Augenblick lang unbewacht blieb, hatten die Männer Glück und entkamen vom Hof hinaus auf die Landstraße. Alle Männer waren jetzt fort, bis auf einen. Dort im Hof tastete Boxer mit seinem Huf nach dem Stallburschen, der mit dem Gesicht im Schlamm lag, und versuchte, ihn umzudrehen. Der Bursche regte sich nicht.
»Er ist tot«, sagte Boxer bekümmert. »Das war nicht meine Absicht. Ich hatte vergessen, dass ich Hufeisen trage. Wer wird mir glauben, dass ich es nicht absichtlich getan habe? Nur keine Sentimentalität, Kamerad«, rief Schneeball, aus dessen Wunde immer noch Blut tropfte. »Krieg ist Krieg. Nur der tote Mensch ist ein guter Mensch. Ich mag niemandem das Leben nehmen«, »nicht einmal einem Menschen«, wiederholte Boxer, und seine Augen füllten sich mit Tränen.
»Wo ist Molly?«, rief jemand.
Molly war tatsächlich nicht da. Zunächst gab es großen Alarm. Man fürchtete, die Menschen könnten ihr etwas Böses zugefügt oder sie gar mitgeschleppt haben. Schließlich aber wurde sie im Stall versteckt gefunden, den Kopf in der heugefüllten Krippe vergraben. Sobald das Gewehr geknallt hatte, war sie geflohen. Und als die anderen sich über ihr Schicksal beruhigt hatten und in den Hof zurückkehrten, da entdeckten sie, dass der Stallbursche, der nur betäubt gewesen war, sich offenbar erholt und aus dem Staub gemacht hatte. Sogleich wurde eine improvisierte Siegesfeier abgehalten. Die Flagge stieg hoch und man sang immer wieder »Tiere von England«. Dann wurde dem gefallenen Schaf ein feierliches Begräbnis bereitet und ein Weißdornbusch auf sein Grab gepflanzt. Am Grabe hielt Schneeball eine kleine Ansprache und betonte, dass es die Pflicht aller Tiere sei, mit Freuden für die Farm der Tiere zu sterben, wenn es Not tut. Einstimmig beschlossen die Tiere, eine militärische Auszeichnung zu schaffen, Tierheld erster Klasse, die an Ort und Stelle Schneeball und Boxer verliehen wurde. Sie bestand aus einer Messingplatte, wie man sie in der Geschirrkammer gefunden hatte, und war an Sonn- und Feiertagen zu tragen. Es gab auch Tierheld zweiter Klasse, eine Auszeichnung, die dem toten Schaf posthum verliehen wurde. Lange wurde darüber diskutiert, wie man die Schlacht nennen sollte. Am Ende einigte man sich auf die Schlacht vom Kuhstall, denn der Kuhstall war der Hinterhalt gewesen, von dem her der Kampf entschieden worden war. Mr. Jones' Gewehr war im Schlamm gefunden worden, und es wurde auch bekannt, dass im Farmhaus noch ein Vorrat an Patronen vorhanden war. Man beschloss, das Gewehr am Fuße des Flaggenmastes aufzustellen wie eine Kanone und es zweimal im Jahre abzufeuern. Einmal am 12. Oktober, dem Jahrestag der Schlacht vom Kuhstall, und einmal am Johannistag, dem Gedenktag der Revolution.
Ab heute 7 Tage für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App. Dieser zweite Auszug aus Farm der Tiere von George Orwell, gelesen von Hans Klarin. Natürlich nicht nur in unserer App, sondern auch auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Ab heute sind alle SPD-Mitglieder dazu aufgerufen, über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abzustimmen. Kritik am Vertrag kommt in erster Linie von den SPD-Linken. Die Sprecherin der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion Esther sagte auf NDR Info, sie könne die Haltung der Jusos nachvollziehen, die den Koalitionsvertrag in seiner jetzigen Form ablehnen und Nachverhandlungen fordern.
Also ich kann das auf jeden Fall sehr nachvollziehen, dass die Jusos mit diesem Wunsch in die Debatte gehen und den geäußert haben, ja auch nicht nur die in Schleswig-Holstein, sondern auch weitere weil in dem Koalitionsvertrag für uns, wie man so schön sagt, auch einige Kröten zu schlucken sind. Insbesondere die Migrationspolitik ist von der Union in die Koalitionsverhandlungen mit einem ganz anderen Blickwinkel gebracht worden. Und es wird unsere Aufgabe als Sozialdemokratie sein, da auch für Humanität zu sorgen. Organisatorisch sehe ich die Möglichkeiten zu